ARD Archivradio.
Am 5. März 1953 starb der sowjetische Diktator Josef Stalin. Sein Nachfolger als Parteichef der KPDSU wurde Nikita Chruschtschow. 3 Jahre nach Stalins Tod findet wieder ein Parteitag statt. Dort rechnet Chruschtschow mit seinem Vorgänger radikal ab. Es ist der 25. Februar 1956. Chruschtschow wirft Stalin schwere Verbrechen vor, auch und insbesondere gegen Parteimitglieder. Er verurteilt den Personenkult, den Stalin betrieben habe, und kündigt einen neuen Kurs an. Die Rede gilt als Beginn des Tauwetters und der Entstalinisierung in der Sowjetunion. Allerdings ist es eine Geheimrede. In der Sowjetunion selbst wird darüber nicht berichtet, es gibt auch keine Aufzeichnungen. Aber es gibt ein Manuskript, an das sich Chruschtschow streng gehalten haben soll. Es gelangt ins Ausland und noch im selben Frühjahr erscheinen Übersetzungen der Rede. Im Juni 1956 strahlt der Sender Freies Berlin Auszüge von Chruschtschows Rede in deutscher Übersetzung aus, verteilt auf 3 Nachtsendungen, beginnend am 21. Juni.
In unserer heutigen Nachtsendung beginnen wir mit der Verlesung der erschütternden Rede, die der erste Sekretär der sowjetischen Partei, Nikita Chruschtschow, auf der Geheimsitzung des 20. Parteitages der KPDSU in Moskau gehalten hat.
Der Zweck des gegenwärtigen Berichts besteht nicht darin, eine gründliche Bewertung des Lebens und der Aktivität Stalins durchzuführen. Über Stalins Verdienste ist schon zu seinen Lebzeiten eine völlig ausreichende Anzahl von Büchern, Broschüren und Einzeluntersuchungen verfasst worden. Die Rolle Stalins bei der Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution während des Bürgerkrieges und im Kampf für den Aufbau des Sozialismus in unserem Lande ist allgemein bekannt. Darüber weiß jeder gut Bescheid. Wir haben uns mit der jetzt und künftig für die Partei überaus wichtigen Frage zu befassen, wie der Kult mit der Person Stalins sich allmählich entfalten konnte. Dieser Kult, der in einer ganz bestimmten, konkreten Phase zur Quelle einer Reihe außerordentlich ernster und schwerwiegender Verfälschungen der Parteigrundsätze, der innerparteilichen Demokratie und der revolutionären Gesetzlichkeit wurde. Zu Lenins Lebzeiten war das Zentralkomitee der Partei der echte Ausdruck der kollektiven Führung der Partei und der Nation. Als aktivistischer, revolutionärer Marxist, der in Prinzipienfragen allzeit unbeugsam blieb, drängte Lenin seinen Mitarbeitern doch niemals gewaltsam seine Ansichten auf. Er versuchte vielmehr, sie zu überzeugen. Geduldig erklärte er anderen seine Auffassung. Stets war Lenin sorgsam darauf bedacht, dass die Normen des Parteilebens verwirklicht, dass die Bestimmungen des Parteistatuts befolgt und dass die Parteitage und die Plenarsitzungen des Zentralkomitees regelmäßig abgehalten wurden. Abgesehen von Lenins großen Verdiensten um den Sieg der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauern, um den Sieg unserer Partei und um die Anwendung der Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus auf das Leben, zeigte sich sein Scharfblick auch darin, dass er bei Zeiten jene negativen Charaktereigenschaften Stalins aufdeckte, die später so ernstzunehmende Konsequenzen zeitigten. Aus Besorgnis um die künftigen Geschicke der Partei und des Sowjetvolkes wies er auf die Notwendigkeit hin, die Entfernung Stalins vom Posten des Generalsekretärs in Erwägung zu ziehen, da Stalin zu brutal sei, nicht die richtige Einstellung zu den Genossen zeige, launisch sei und seine Macht missbrauche. Im Dezember 1922 erklärte Wladimir Iljitsch in einem Brief an den Parteitag: Genosse Stalin hat dadurch, dass er Generalsekretär geworden ist, eine gewaltige Macht in seinen Händen vereinigt, und ich bin durchaus nicht sicher, dass er es immer verstehen wird, diese Macht mit genügender Behutsamkeit zu benutzen. Dieser Brief, ein politisches Dokument von außerordentlicher Bedeutung, das in der Parteigeschichte als Lenins Testament bekannt ist, wurde allen Delegierten des 20. Parteikongresses ausgehändigt. Sie haben es gelesen und Sie werden es zweifellos noch mehr als einmal studieren. Denken Sie über die klaren Worte Lenins nach, in denen Wladimir Iljitschs Besorgnis über die Geschicke der Partei, des Volkes, des Staates und über die künftige Führung der Parteipolitik zum Ausdruck kommt. Wladimir Iljitsch sagte: Stalin ist zu grob. Und wenn dieser Fehler auch in unserem Kreise und in den Beziehungen unter uns Kommunisten erträglich ist, so wird er ganz unerträglich im Geschäftszimmer des Generalsekretärs. Darum schlage ich den Genossen vor, einen Weg zu finden, um Stalin aus dieser Position zu entfernen und dafür einen anderen Mann auszuwählen, der sich aber in jeder Beziehung nur dadurch von Stalin unterscheiden darf, dass er geduldiger, loyaler, höflicher, aufmerksamer gegen die Genossen ist, nicht so launisch und so weiter. Dieses Dokument wurde auch den Delegierten des 13. Parteitags bekannt gegeben, die die Frage der Entfernung Stalins aus der Position des Generalsekretärs diskutierten. Die Delegierten befürworteten jedoch die Belassung Stalins auf seinem Posten, in der Hoffnung, er werde sich die kritischen Bemerkungen Wladimir Iljitschs zu Herzen nehmen und imstande sein, die Fehler abzulegen, die Lenin so ernste Sorgen bereitet hatten. Wie die späteren Ereignisse bewiesen haben, waren Lenins Befürchtungen gerechtfertigt. In der ersten Zeit nach Lenins Tod beherzigte Stalin zwar noch seinen Rat, aber dann begann er, die ernsten Ermahnungen Wladimir Iljitschs außer Acht zu lassen. Wenn wir Stalins Praxis bei der Führung der Partei und des Landes analysieren, wenn wir reiflich bedenken, was Stalin alles angerichtet hat, dann müssen wir zu der Überzeugung gelangen, dass Lenins Befürchtungen berechtigt waren. Die negativen Charakterzüge Stalins, zu Lenins Zeit erst im Ansatz vorhanden, entfalteten sich immer stärker und führten in den letzten Jahren zu einem folgenschweren Missbrauch der Macht durch Stalin, der der Partei unsagbaren Schaden zufügte. Wir müssen diese Angelegenheit ernsthaft erörtern und korrekt analysieren, um jede Möglichkeit einer Wiederholung, gleichgültig in welcher Form, all dessen ausschalten zu können, was zu den Lebzeiten Stalins geschah, der absolut keine Kollegialität der Führung und der Arbeit duldete, der mit brutaler Gewalt nicht nur gegen jeden Widerstand vorging, sondern auch gegen alles, was nach seiner launischen und despotischen Veranlagung seiner Auffassung zu widersprechen schien. Stalin hielt sich nicht damit auf, die Menschen zu überzeugen, aufzuklären und geduldig mit ihnen zusammenzuarbeiten, sondern er zwang anderen seine Ansichten auf und verlangte absolute Unterwerfung unter seine Meinung. Wer sich seiner Konzeption widersetzte oder einen eigenen Standpunkt zu vertreten, die Korrektheit der eigenen Position zu beweisen suchte, wurde unweigerlich aus dem Führungskollektiv ausgestoßen und anschließend sowohl moralisch als auch physisch vernichtet. Dies zeigte sich in besonderem Maße in der Zeit nach dem 17. Parteikongress, als zahlreiche prominente Parteiführer und einfache Parteimitglieder, die der Sache des Kommunismus mit aufrichtiger Hingebung dienten, dem Despotismus Stalins zum Opfer fielen. In dieser Periode von 1935 bis 1938 begann die Massenunterdrückung durch den Regierungsapparat. Sie richtete sich zunächst gegen die Feinde des Leninismus, die Trotzkisten, Sinowjewisten und Bucharinisten, nachdem diese von der Partei längst politisch besiegt worden waren. In der Folge griff sie aber auch auf zahlreiche aufrechte Kommunisten über, auf diejenigen Parteikader, die die schwere Last des Bürgerkriegs, der ersten und schwierigsten Jahre der Industrialisierung und Kollektivisierung getragen, auf Männer, die aktiv gegen die Trotzkisten und die Rechten für die leninistische Parteilinie gekämpft hatten. Von Stalin stammt der Begriff des Volksfeindes. Dieser Terminus machte es von vornherein überflüssig, einer Person oder Personengruppe, die sich mit ihm im Widerspruch befand, ideologische Irrtümer nachzuweisen. Dieser Terminus ermöglichte die Anwendung grausamster Unterdrückung, die Verletzung aller Normen der revolutionären Gesetzlichkeit zum Nachteil derer, die in irgendeinem Punkt nicht mit Stalin übereinstimmten, bei denen auch nur der geringste Verdacht feindlicher Absichten bestand und die nicht gut angeschrieben waren. Dieser Begriff des Volksfeindes machte jede Form des ideologischen Kampfes bzw. jede freie Meinungsäußerung zu dieser oder jener Frage, auch wenn sie rein praktischer Natur war, unmöglich. In der Regel genügte als einziger Schuldbeweis, im Widerspruch zu allen Normen der Rechtswissenschaft, das Geständnis des Angeklagten selbst. Wie sich später herausstellte, wurden die Geständnisse durch physischen Druck von den Angeklagten erpresst. Dies führte zu flagranten Verletzungen der revolutionären Gesetzlichkeit und dazu, dass viele vollkommen unschuldige Personen, die in früheren Jahren für die Parteilinie eingetreten waren, diesen Methoden zum Opfer fielen. Wir müssen feststellen, dass auch bei Personen, die seinerzeit in Widerspruch zur Parteilinie geraten waren, oft keine stichhaltigen Gründe für ihre physische Vernichtung vorlagen. Die Formel vom Volksfeind wurde eigens als Handhabe für die physische Vernichtung solcher Personen eingeführt. Es ist eine Tatsache, dass viele Personen, die in der Folge als Partei- und Volksfeinde liquidiert wurden, Mitarbeiter Lenins waren. Einige von ihnen haben, als Lenin noch lebte, Irrtümer begangen. Aber gleichwohl hat Lenin aus ihrer Arbeit Nutzen gezogen. Er hat sie korrigiert und sein Möglichstes getan, um sie der Partei zu erhalten. Er spornte sie an, ihm zu folgen. In diesem Zusammenhang sollten die Delegierten des Parteikongresses von einer bisher unveröffentlichten Notiz Kenntnis nehmen, die Lenin im Oktober 1920 dem Politbüro des Zentralkomitees zugehen ließ. Die Aufgaben der Kontrollkommission umreißend schrieb Lenin: Die Kommission müsse zu einem wirklichen Organ des partei- und proletarischen Gewissens gemacht werden. Als besondere Aufgabe der Kontrollkommission, heißt es in dieser Notiz, wird die Herstellung einer engen individuellen Verbindung, die in manchen Fällen eine Art Heilbehandlung sein sollte, zu den Vertretern der sogenannten Opposition empfohlen, zu denen, die wegen eines Fehlschlages in ihrer Sowjet- oder Parteilaufbahn in eine psychologische Krise geraten sind. Man sollte bemüht sein, sie zu beruhigen, ihnen die Sache in der unter Genossen üblichen Art zu erklären, für sie, ohne ihnen Befehle zu erteilen, eine Aufgabe zu finden, die ihrer psychologischen Verfassung entspricht. Ratschläge und Richtlinien hierfür sind vom Organisationsbüro des Zentralkomitees auszuarbeiten. Es ist jedermann bekannt, wie unversöhnlich Lenin gegenüber den ideologischen Feinden des Marxismus und gegenüber denjenigen war, die von der korrekten Parteilinie abwichen. Aber Lenin hat gleichzeitig, wie aus dem erwähnten Dokument hervorgeht, in seiner Praxis der Parteiführung den engsten Parteikontakt zu Leuten gefordert, bei denen trotz gewisser Schwankungen oder zeitweiliger Abweichungen von der Parteilinie noch immer die Möglichkeit bestand, dass sie auf den Weg der Partei zurückfanden. Lenin empfahl, diese Leute geduldig zu erziehen, ohne extreme Methoden anzuwenden. Lenins Weisheit im Umgang mit Menschen trat in seiner Kaderarbeit klar zutage. Ganz anders war dagegen die Einstellung Stalins zu seiner Umgebung. Lenins charakteristische Eigenschaften, geduldige Arbeit mit den Menschen im Interesse ihrer unablässigen und gewissenhaften Schulung, seine Fähigkeit, die Menschen für sich zu gewinnen, sodass sie ihm ohne Zwang lediglich unter dem ideologischen Einfluss des gesamten Kollektivs folgten, waren Stalin vollkommen fremd. Stalin gab die leninistische Methode der Überzeugung und Erziehung auf. Er vertauschte die Methode des ideologischen Kampfes mit der der administrativen Gewaltanwendung, der Massenunterdrückung und des Terrors. Er stützte sich bei seinen Aktionen in zunehmendem Maße und mit wachsendem Starrsinn auf die Straforgane und verletzte dabei häufig alle bestehenden Normen der Moral und des sowjetischen Rechts. Die Willkür des einen war zugleich Ansporn und Freibrief für die Willkür der anderen. Massenverhaftungen und Verschickungen, die Tausende von Menschen betrafen, Hinrichtungen ohne ordnungsgemäßes Untersuchungs- und Gerichtsverfahren schufen Unsicherheit und verbreiteten Furcht, ja sogar Verzweiflung. Das förderte natürlich nicht die Einigkeit innerhalb der Partei und aller Schichten der werktätigen Bevölkerung. Im Gegenteil, es hatte zur Folge, dass loyale, aber Stalin unerwünschte Arbeiter vernichtet bzw. aus der Partei ausgeschlossen wurden. Unsere Partei kämpfte für die Verwirklichung der Pläne Lenins, für den Aufbau des Sozialismus. Das war ein ideologischer Kampf. Wären Lenins Grundsätze im Verlauf dieses Kampfes nicht befolgt worden, hätte man die Prinzipientreue der Partei geschickt mit lebhafter und eifriger Sorge um die Menschen gepaart, wären die Menschen nicht zurückgestoßen und vergeudet, sondern auf unsere Seite gezogen worden, dann wäre es bestimmt nicht zu so brutalen Verstößen gegen die revolutionäre Gesetzlichkeit gekommen. Und viele Tausende wären nicht den Terrormethoden zum Opfer gefallen. Außergewöhnliche Maßnahmen hätte man dann nur gegen jene ergriffen, die wirklich verbrecherische Handlungen gegen das Sowjetsystem begangen hatten. In diesem Zusammenhang möchte ich an verschiedene geschichtliche Tatsachen erinnern. In der Zeit vor der Oktoberrevolution lehnten zwei Mitglieder des Zentralkomitees der bolschewistischen Partei, Kamenjew und Zinowjew, Lenins Plan eines bewaffneten Aufstands ab. Außerdem veröffentlichten sie am 18. Oktober in dem Menschewiken-Organ Novaya Zhizni eine Erklärung des Inhalts, dass die Bolschewiki einen Aufstand vorbereiteten, was ihrer Ansicht nach eine Abenteurerpolitik sei. Kamenjew und Zinowjew verrieten also dem Feind den Beschluss des ZK, einen Aufstand zu entfesseln, der binnen kurzem stattfinden sollte. Das war Verrat an der Partei und an der Revolution. In diesem Zusammenhang schrieb Lenin: Kamenjew und Zinowjew verrieten den Beschluss des Zentralkomitees ihrer Partei über den bewaffneten Aufstand an Rodzianko und Kerensky. Lenin forderte das Zentralkomitee auf, über den Ausschluss Sinowjews und Kamedjews aus der Partei zu beraten. Aber nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution wurden Sinowjew und Kamenjew bekanntlich mit führenden Stellungen betraut. Lenin gab ihnen Posten, auf denen sie äußerst verantwortungsvolle Parteiaufgaben zu bewältigen hatten und an der Tätigkeit der führenden Partei und Sowjetorgane aktiv teilnahmen. Es ist bekannt, dass Sinowjew und Kamenjew zu Lebzeiten Lenins eine Anzahl weiterer schwerer Irrtümer begingen. In seinem Testament hob Lenin warnend hervor, dass Sinowjews und Kamenjews Oktober-Episode natürlich kein Zufall war. Aber Lenin forderte weder ihre Verhaftung und noch viel weniger ihre Erschießung.
Sie hörten heute den ersten Teil der Rede von Nikita Chruschtschow in der Geheimsitzung des Moskauer Parteitages. Die Verlesung der Rede wird morgen Abend zur gleichen Zeit fortgesetzt. In unserer Nachtsendung setzen wir die Verlesung der erschütternden Rede, die der erste Sekretär der sowjetischen Partei, Nikita Chruschtschow, in der Geheimsitzung des 20. Parteitages der KPDSU in Moskau gehalten hat, fort.
Noch verbreiteter als in Moskau und Leningrad waren die Rechtsbeugungen in der Provinz. Das NKWD-Kommando des Gebietes Sverdlovsk entlarvte den sogenannten Aufstandsstab Ural, ein Organ des Blocks der Rechten, Trotzkisten, Sozialrevolutionäre und Kirchenführer, dessen angeblicher Leiter, der Gebietssekretär von Sverdlovsk, ZK-Mitglied der KPDSU, Kabakov, gewesen sein soll, der seit 1914 der Partei angehörte. Das Untersuchungsmaterial aus dieser Zeit zeigt, dass in fast allen Regionen, Gebieten und Republiken Spionage-, Terror-, Diversions- und Sabotageorganisationen und Zentren der Rechten und Trotzkisten bestanden und dass die Führer dieser Organisationen aus keinem ersichtlichen Grunde gewöhnlich erste Parteisekretäre von Gebieten oder von den Zentralkomitees der Republiken waren. Viele Tausende ehrlicher und unschuldiger Kommunisten kamen infolge dieser ungeheuerlichen Rechtsbeugungen ums Leben, weil jedes noch so verleumderische Geständnis akzeptiert wurde und weil man Selbstbeschuldigungen und Beschuldigungen anderer Personen durch Gewaltanwendung erpresste. In gleicher Weise wurden die Fälle gegen hervorragende Partei- und Staatsfunktionäre wie Kossior, Tschubari, Postijew, Kosajew und andere fabriziert. In diesen Jahren wurden Unterdrückungsmaßnahmen in größtem Maßstab durchgeführt, denen nichts Greifbares zugrunde lag und die schwere Verluste an Parteikadern zur Folge hatten. Dem NKWD wurde die niederträchtige Praxis gestattet, Listen von Personen zusammenzustellen, für deren Fälle das oberste Militärgericht zuständig war und bei denen die Urteile im Voraus feststanden. Jeschow pflegte diese Listen zur Bestätigung der vorgeschlagenen Strafen an Stalin persönlich zu senden. In den Jahren 1937 bis 1938 wurden 383 solcher Listen mit den Namen vieler Tausender von Partei, Sowjet, Komsomol, Armee und Wirtschaftsfunktionären Stalin zugesandt. Und diese Listen wurden von ihm gebilligt. Ein großer Teil dieser Urteile wird gegenwärtig überprüft und ein großer Teil von ihnen aufgehoben, weil sie unbegründet sind und auf Fälschungen beruhen. Ich brauche hier nur zu erwähnen, dass seit 1954 der Militärsenat des Obersten Gerichts 7.679 Personen rehabilitiert hat, die zum großen Teil erst nach ihrem Tode rehabilitiert werden konnten. Wir klagen Jeschow mit Recht für die gemeinen Handlungen des Jahres 1937 an. Wir müssen jedoch folgende Fragen beantworten. Konnte Jeschow zum Beispiel ohne Wissen Stalins Kossior verhaften lassen? Gab es einen Meinungsaustausch oder einen Politbürobeschluss in dieser Angelegenheit? Nein, es gab sie nicht. Genauso wenig wie in allen anderen Fällen dieser Art. Konnte Jeschow eine Entscheidung in einer so wichtigen Angelegenheit fällen, in der es um das Schicksal so prominenter Parteiführer ging? Nein, es wäre naiv, dies als das alleinige Werk Jeschows zu betrachten. Es ist klar, dass solche Dinge allein von Stalin entschieden wurden und dass ohne seine Befehle und ohne seine Billigung Jeschow niemals hätte so handeln können. Wir haben die Fälle untersucht und Kossior, Rutsutak, Postijew, Kossajew und andere rehabilitiert. Aufgrund welcher Verfehlungen wurden sie verhaftet und verurteilt? Eine Prüfung des Beweismaterials zeigt, dass es keine Gründe dafür gab. Wie so viele andere wurden auch sie ohne Wissen des Staatsanwaltes verhaftet. In einer solchen Situation bedurfte es auch keiner Bestätigung. Denn welche Art von Bestätigung hätte es denn auch geben können, wenn Stalin alles allein entschied? Er war selbst der Generalstaatsanwalt in diesen Fällen. Stalin genehmigte nicht nur Haftbefehle, sondern er stellte sie auch selbst aus. Wir müssen den Delegierten des Kongresses dies sagen, damit sie sich damit auseinandersetzen und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Die Tatsachen zeigen, dass Missbräuche auf Stalins Befehl und unter Missachtung der Parteinormen und der sowjetischen Gesetzlichkeit erfolgten. Stalin war ein sehr argwöhnischer, krankhaft misstrauischer Mensch. Wir wussten das aus unserer gemeinsamen Arbeit. Er konnte einen Menschen ansehen und fragen, warum flackern deine Augen heute so? Oder warum wendest du dich heute immer ab und vermeidest es, mir in die Augen zu sehen? Der krankhafte Argwohn erzeugte in ihm ein allgemeines Misstrauen, selbst gegenüber hervorragenden Parteifunktionären, die er seit Jahren kannte. Überall und in allem sah er Feinde, Doppelzüngler und Spione. Da er eine unbegrenzte Macht besaß, war er im höchsten Maße selbstherrlich und drückte jedermann physisch und moralisch an die Wand. So entstand eine Situation, in der man seinen eigenen Willen nicht mehr zum Ausdruck bringen konnte. Wenn Stalin befahl, dass dieser oder jener zu verhaften sei, dann musste man es eben in gutem Glauben hinnehmen, dass der Betreffende wirklich ein Volksfeind war. Inzwischen überschlug sich dann die Beria-Bande, die die Staatssicherheitsorgane beherrschte, die Schuld des Verhafteten und die Echtheit der von ihr gefälschten Unterlagen zu beweisen. Und welche Beweise legte man vor? Die Geständnisse der Verhafteten. Und die Untersuchungsrichter akzeptierten sie. Und wie ist es möglich, dass ein Mensch Verbrechen zugibt, die er gar nicht begangen hat? Nur auf eine Weise, nämlich aufgrund der Anwendung physischer Gewalt zur Geständniserpressung, indem man ihn bis zur Bewusstlosigkeit foltert und ihn seiner Urteilsfähigkeit und seiner menschlichen Würde beraubt. Auf diese Weise kamen die Geständnisse zustande. Als die Welle der Massenverhaftungen im Jahre 1939 zurückging und die örtlichen Parteiführer begannen, das NKWD und seine Zwangsmethoden gegenüber den Verhafteten anzuprangern, schickte Stalin am 20. Januar 1939 ein chiffriertes Telegramm an die Parteisekretäre der Gebiete und Regionen, an die Zentralkomitees der Republiken, an die NKWD-Kommissare der Republiken und an die Leiter der NKWD-Sonderorganisationen. Das Telegramm hatte folgenden Wortlaut: Das ZK der KPDSU stellt klar, dass die Anwendung physischen Drucks seit 1937 aufgrund einer Genehmigung des ZK der KPDSU zulässig ist. Es ist bekannt, dass alle bourgeoisen Geheimdienste Methoden der physischen Beeinflussung gegenüber Vertretern des sozialistischen Proletariats anwenden, und zwar in der schlimmsten Art. Es erhebt sich daher die Frage, warum der sozialistische Geheimdienst gegenüber den tollwütigen Agenten der Bourgeoisie, den Todfeinden der Arbeiterklasse und der Kolchosbauern, humaner sein soll. Das ZK der KPDSU ist der Ansicht, dass physischer Druck in jenen Ausnahmefällen, bei denen es sich um bekannte und unbelehrbare Volksfeinde handelt, als durchaus gerechtfertigte und angemessene Methode obligatorisch anzuwenden ist. Damit hat Stalin im Namen des ZK der KPDSU die brutalste Vergewaltigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, nämlich Folterungen und Unterdrückungen, sanktioniert, die, wie wir sahen, zur Verleumdung und Selbstanklage unschuldiger Menschen geführt haben. Vor nicht langer Zeit, nur einige Tage vor dem gegenwärtigen Parteikongress, zitierten wir und befragten den Untersuchungsrichter Rodos, der seinerzeit die Untersuchung gegen Kossior, Tschuba und Korsajew führte und diese verhörte, zur Einvernahme vor das ZK-Präsidium. Er ist ein gemeines Subjekt mit einem Vogelhirn und moralisch durch und durch verkommen. Und dieser Mann war es, der über das Schicksal prominenter Mitarbeiter der Partei entschied. Dabei betrafen seine Entscheidungen auch die politische Seite dieser Fragen, da er ja nach der Feststellung der Verbrechen der Beschuldigten diesbezügliches Material beschaffte, aus dem wichtige politische Folgerungen gezogen werden konnten. Es erhebt sich die Frage, ob ein Mann mit einem so beschaffenen Intellekt allein aus sich heraus die Untersuchung so führen konnte, dass die Schuld von Männern wie Kossior und anderen hinreichend bewiesen war. Nein, er konnte das nicht ohne entsprechende Anweisung. In der Sitzung des ZK-Präsidiums erklärte er uns: Mir wurde gesagt, dass Kossior und Tschuba Volksfeinde seien und dass ich als Untersuchungsrichter sie also zu dem Geständnis zu bringen habe, dass sie Feinde seien. Er konnte dies nur mit lang andauernden Folterungen erreichen, für die er detaillierte Instruktionen von Beria erhielt. Wir müssen berichten, dass er in der Sitzung des ZK-Präsidiums zynisch erklärte, ich war der Meinung, dass ich die Befehle der Partei ausführte. Auf diese Weise wurden Stalins Direktiven über die Anwendung physischen Drucks gegen die Verhafteten in der Praxis durchgeführt. Diese und zahlreiche andere Tatsachen zeigen, dass alle Normen für die Herbeiführung im Sinne der Partei korrekter Lösungen der Probleme außer Kraft gesetzt waren und alles von der Willkür eines einzigen Mannes abhing. Nach Beendigung des Vaterländischen Krieges wurde die sogenannte Leningrader Affäre ausgeheckt. Wie wir jetzt festgestellt haben, ist dieser Fall nichts anderes als eine Erfindung. Zu denen, die unschuldig ihr Leben lassen mussten, gehören die Genossen Wosnesenski, Kuznetsov, Rodionow, Popkow und andere. Bekanntlich waren Wosnesenski und Kuznetsov hervorragende und begabte Führer. Sie standen einst Stalin sehr nahe. Es genügt daran zu erinnern, dass Stalin Wosnesenski zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats machte und dass Kuznetsov zum ZK-Sekretär gewählt wurde. Allein die Tatsache, dass Stalin Kuznetsov mit der Überwachung der Staatssicherheitsorgane betraute, beweist, welches Vertrauen dieser genoss. Wie kam es, dass diese Personen als Volksfeinde gebrandmarkt und liquidiert wurden? Die Tatsachen beweisen, dass die Leningrader Affäre ebenfalls der Willkür Stalins gegenüber den Parteikadern entsprang. Wenn im ZK und im Politbüro des ZK normale Verhältnisse geherrscht hätten, dann wären Angelegenheiten wie diese nach der regulären Parteipraxis überprüft und alle einschlägigen Tatsachen ermittelt worden. Folglich wären derartige Dinge überhaupt nicht passiert. Wir müssen aber feststellen, dass die Lage nach dem Kriege sogar noch komplizierter wurde. Stalin wurde, wenn möglich, noch launischer, reizbarer und brutaler. Vor allem sein Misstrauen wuchs. Sein Verfolgungswahn erreichte unglaubliche Ausmaße. Er sah es förmlich vor Augen, wie seine Mitarbeiter zu seinen Feinden wurden. Und so entfernte Stalin sich nach dem Kriege noch weiter vom Kollektiv. Alles entschied er selbst, ohne auf irgendjemand oder irgendetwas Rücksicht zu nehmen. Dieses unglaubliche Misstrauen machte sich der erbärmliche Provokateur und niederträchtige Feind Beria, der tausende Kommunisten und loyale Sowjetbürger hingemordet hatte, geschickt zunutze. Die Rangerhöhung Wosnesenskis und Kuznetsovs ließ Beria aufhorchen. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, war es Beria selbst, der Stalin vorschlug, ihn und seine Komplizen mit der Beschaffung von Material in Form von Erklärungen, anonymen Briefen, allerhand Gerüchten und Indiskretionen zu beauftragen. Das Zentralkomitee der Partei hat diese sogenannte Leningrader Affäre untersucht. Personen, die unschuldig leiden mussten, sind nunmehr rehabilitiert und auch die Ehre der glorreichen Leningrader Parteiorganisation ist wiederhergestellt. Aber Kumow und andere, die diese Fälle konstruiert hatten, wurden vor Gericht gestellt. Der Prozess fand in Leningrad statt und sie erhielten die verdiente Strafe. Es erhebt sich nunmehr die Frage, warum wir die Wahrheit über diese Dinge jetzt erfahren und warum wir nicht schon zu Lebzeiten Stalins etwas unternommen haben, um das Leben Unschuldiger zu retten. Dies erklärt sich daraus, dass Stalin die Leningrader Affäre persönlich in die Hand genommen hatte und dass der größte Teil der Politbüro-Mitglieder damals nicht alle Umstände dieser Angelegenheiten erfuhr und deshalb auch nicht eingreifen konnte. Die Willkür Stalins zeigte sich nicht nur in seinen Entscheidungen zu innerpolitischen Fragen, sondern auch in den Beziehungen der Sowjetunion zum Ausland. Das Juli-Plenum des ZK untersuchte die Gründe für die Entstehung des Konfliktes mit Jugoslawien in allen Einzelheiten. Stalin hat dabei eine schändliche Rolle gespielt. An der Jugoslawien-Affäre war nichts, was sich nicht durch Parteidiskussionen unter Genossen hätte regeln lassen. Es lag kein ernsthafter Grund vor, um daraus eine Affäre zu machen. Es wäre durchaus möglich gewesen, den Abbruch der Beziehungen mit diesem Land zu verhindern. Das bedeutet jedoch nicht, dass die führenden Männer Jugoslawiens keine Fehler begangen hätten oder frei von Unzulänglichkeiten waren. Diese Fehler und Unzulänglichkeiten wurden von Stalin aber in monströser Art und Weise aufgebauscht, sodass es darüber zum Abbruch der Beziehungen zu diesem befreundeten Staat kam. Ich erinnere an die ersten Tage des Konfliktes zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien, als man diese Angelegenheit künstlich aufzubauschen begann. Gerade aus Kiew nach Moskau gekommen, wurde ich damals zu Stalin bestellt, der mir die Kopie eines soeben an Tito abgeschickten Briefes zeigte und fragte, »Hast du dies gelesen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort, »Ich brauche nur meinen kleinen Finger zu rühren, und schon wird es keinen Tito mehr geben. Er wird fallen.« Wir haben einen hohen Preis für dieses Rühren des kleinen Fingers bezahlt. Dieser Ausspruch ist bezeichnend für Stalins Größenwahn. Und so handelt er auch. Ich werde meinen kleinen Finger rühren und es wird keinen Kosior mehr geben. Ich werde meinen kleinen Finger noch einmal rühren und es wird keinen Postischew und keinen Tschuba mehr geben. Ich werde meinen kleinen Finger abermals rühren und Wosnesenski, Kusnezow und viele andere wird es auch nicht mehr geben. Tito verschwand aber nicht. So viel oder so wenig Stalin seinen kleinen Finger und was sonst noch rühren mochte, er brachte Tito nicht zu Fall. Warum wohl? Der Grund ist der, dass Tito bei diesem Streitfall mit den jugoslawischen Genossen einen Staat und ein Volk hinter sich hatte, die durch eine harte Schule des Kampfes für die Freiheit und Unabhängigkeit gegangen waren. Ein Volk, das seine führenden Männer unterstützte.
Wir verlasen weitere Ausschnitte aus der Rede von Nikita Chruschtschow in der Geheimsitzung des Moskauer Parteitages. Weitere Ausschnitte aus der Rede hören Sie morgen Nacht zur gleichen Zeit. In unserer heutigen Nachtsendung hören Sie den Schluss der erschütternden Rede, die der erste Sekretär der sowjetischen Partei, Nikita Chruschtschow, in der Geheimsitzung des 20. Parteitages der KPDSU in Moskau gehalten hat.
Lassen Sie mich auch die Affäre der Ärzteverschwörung erwähnen. Im Grunde genommen gab es eine solche Affäre überhaupt nicht, wenn man von der Aussage der Ärztin Timaschuk absieht, die wahrscheinlich von irgendjemand beeinflusst oder angewiesen worden war, schließlich war sie eine geheime Mitarbeiterin der Staatssicherheitsorgane, an Stalin einen Brief zu richten, in dem sie die Ärzte beschuldigte, unsaubere Behandlungsmethoden anzuwenden. Ein derartiger Brief genügte Stalin, um daraus sofort zu folgern, dass in der Sowjetunion ein Ärztekomplott bestünde. Er befahl, eine Gruppe hervorragender medizinischer Spezialisten zu verhaften und gab persönlich Anweisungen bezüglich der Durchführung der Untersuchung und der Verhörmethoden gegen die verhafteten Personen. Er bestimmte, das Akademiemitglied Vinogradov in Ketten zu legen und dass ein anderer zu schlagen sei. Hier auf diesem Parteikongress ist der ehemalige Minister für Staatssicherheit, Genosse Ignatjew, als Delegierter anwesend. Stalin erklärte ihm rundheraus: Wenn Sie kein Geständnis von den Ärzten herbeibringen können, dann werden wir Sie um einen Kopf kürzer machen. Stalin berief den Untersuchungsrichter zu sich, erteilte ihm Instruktionen und gab Anweisungen bezüglich der anzuwendenden Untersuchungsmethoden. Diese Methoden waren sehr einfach: Schlagen, schlagen und nochmals schlagen. Kurz nach der Verhaftung der Ärzte erhielten wir Mitglieder des Politbüros die Protokolle über ihre Schuldgeständnisse. Nachdem die Protokolle verteilt waren, erklärte uns Stalin: Ihr seid blind wie junge Katzen. Was werdet ihr ohne mich machen? Unser Land wird zugrunde gehen, weil ihr es nicht versteht, Feinde zu erkennen. Der Fall wurde uns so dargestellt, dass niemand die Tatsachen nachprüfen konnte, auf denen die Untersuchungen beruhten. Es gab keine Möglichkeit einer Nachprüfung der Tatsachen dadurch, dass man etwa versuchte, mit denen in Verbindung zu treten, die ein Schuldbekenntnis abgelegt hatten. Wir hatten jedoch das Gefühl, dass der Fall der verhafteten Ärzte nicht ganz stimme. Verschiedene dieser Leute waren uns persönlich bekannt, weil sie uns früher einmal behandelt hatten. Als wir nach Stalins Tod diesen Fall untersuchten, stellten wir fest, dass er von Anfang bis Ende erfunden war. Hören Sie, was der alte Kommunist Genosse Kedrow durch Vermittlung des Genossen Andrejew, Genosse Andrejew war damals ZK-Sekretär, an das Zentralkomitee schrieb. Ich rufe euch aus einer düsteren Zelle des Lefortowskis-Gefängnis um Hilfe an. Öffnet eure Ohren meinem Schreckensschrei. Bleibt nicht taub. Nehmt mich in euren Schutz. Bitte helft diesen Albdruck der Verhöre von mir zu nehmen und zeigt, dass alles ein Irrtum ist. Ich leide unschuldig. Bitte glaubt mir. Die Zeit wird die Wahrheit erweisen. Ich bin kein Agent-Provokateur der zaristischen Ochrana. Ich bin kein Spion. Ich bin nicht Mitglied einer antisowjetischen Organisation, was man mir aufgrund von Denunziationen vorwirft. Ich habe mich auch keiner anderen Verbrechen gegen die Partei und die Regierung schuldig gemacht. Ich bin ein alter Bolschewik, frei von jedem Makel. Ich habe fast 40 Jahre lang ehrenhaft in den Reihen der Partei für das Wohl und das Gedeihen des Landes gekämpft. Heute bedrohen die Untersuchungsrichter mich, einen 62 Jahre alten Mann mit noch schärferen, grausameren und erniedrigenderen Methoden der körperlichen Folter. Sie, die Richter, sind gar nicht mehr imstande, ihren Irrtum einzusehen und zu erkennen, dass ihre Art der Behandlung meines Falles ungesetzlich und unzulässig ist. Sie versuchen ihr Tun dadurch zu rechtfertigen, dass sie mich als einen verhärteten und wütenden Feind hinstellen und fordern noch größere Repressalien. Aber lasst die Partei wissen, dass ich unschuldig bin und dass es nichts gibt, was einen treuen Sohn der Partei in ihren Gegner verwandeln könnte, selbst bis zu seinem letzten Atemzuge nicht. Aber für mich gibt es keinen Ausweg mehr. Ich kann die neuen furchtbaren Schläge, die ich kommen sehe, nicht von mir abwenden. Alles aber hat seine Grenzen. Meine Qualen haben das Äußerste erreicht. Meine Gesundheit ist zerrüttet, meine Kraft und Energie schwinden, das Ende rückt heran. In einem sowjetischen Gefängnis zu sterben, als gemeiner Verräter des Vaterlandes gebrandmarkt, was kann es für einen aufrechten Mann Furchtbareres geben? Und wie ungeheuerlich ist dies alles? Unermessliche Bitterkeit erfüllt mein Herz. Nein, nein, dies wird nicht geschehen, das kann nicht sein, so rufe ich. Weder die Partei noch die Sowjetregierung noch der Volkskommissar Beria werden diese grausame, nicht wieder gutzumachende Ungerechtigkeit zulassen. Ich bin fest überzeugt, dass bei ruhiger, objektiver Prüfung, ohne üble Beleidigungen, ohne Zorn und ohne diese fürchterlichen Foltern, ein leichtes wäre, die Grundlosigkeit der Beschuldigungen zu beweisen. Ich glaube inständig, dass Wahrheit und Gerechtigkeit triumphieren werden. Ich glaube es, ich glaube es. Der Altbolschewik-Genosse Kedrow wurde vom Militärsenat für unschuldig befunden. Aber trotzdem wurde auf Berias Befehl erschossen. Beria hat auch die Familie des Genossen Ortschonikidze grausam behandelt. Warum? Weil Ortschonikidze versucht hatte, Beria an der Durchführung seiner abscheulichen Pläne zu hindern. Beria hat alle Personen, die ihm im Wege stehen konnten, beiseite geräumt. Ortschonikidze war stets ein Gegner Berias gewesen, was er Stalin auch sagte. Aber anstatt diese Angelegenheit zu untersuchen und entsprechende Schritte einzuleiten, ließ Stalin es zu, dass Ortschonikidzes Bruder liquidiert wurde und brachte Ortschonikidze selbst so weit, dass er sich erschoss. Das war Beria. Beria wurde vom Zentralkomitee der Partei kurz nach dem Tode Stalins entlarvt. Aufgrund eines ganz besonders eingehenden Rechtsverfahrens wurde erwiesen, dass Beria ungeheuerliche Verbrechen begangen hatte und Beria wurde erschossen. Hier erhebt sich die Frage, warum Beria, der Zehntausende von Parteimitgliedern und Sowjetfunktionären liquidiert hatte, nicht zu Lebzeiten Stalins entlarvt wurde. Er wurde nicht früher entlarvt, weil er sehr geschickt Stalins Schwächen auszunutzen verstand, indem er Stalins Misstrauen ständig neue Nahrung gab, half er ihm in allen Dingen und handelte mit Stalins Unterstützung. Genossen, der Persönlichkeitskult nahm vor allem deshalb so ungeheuerliche Formen an, weil Stalin selbst mit allen denkbaren Methoden die Glorifizierung seiner Person unterstützte. Dies wird durch zahlreiche Tatsachen erhärtet. Eines der bezeichnendsten Beispiele für Stalins Selbstverherrlichung und für seinen Mangel an elementarster Bescheidenheit ist die Herausgabe seiner kurzen Biografie, die 1948 erschien. Dieses Buch ist Ausdruck der hemmungslosesten Schmeichelei. Ein Beispiel dafür, wie man einen Menschen zum Götzen macht, wie man ihn in einen unfehlbaren Weisen verwandelt, in den größten Führer, in den hervorragendsten Strategen aller Zeiten und Völker. Schließlich konnte man überhaupt keine anderen Worte mehr finden, um Stalin in den Himmel zu heben. Wir brauchen hier keine Beispiele für die widerwärtige Beweihräucherung zu geben, die dieses Buch füllt. Wir brauchen nur zu sagen, dass Stalin persönlich alles billigte und selbst redigierte und manches sogar eigenhändig in das Manuskript einfügte. Und ist es ohne Stalins Wissen geschehen, dass viele der größten Betriebe und Städte nach ihm benannt wurden? Und ist es ohne Stalins Wissen geschehen, dass überall im Lande Stalin-Denkmäler errichtet wurden, diese Gedenksteine des Lebenden? Es ist eine Tatsache, dass Stalin selbst am 2. Juli 1951 einen Beschluss des Ministerrats der UdSSR unterzeichnete, der die Errichtung eines eindrucksvollen Stalin-Denkmals am Wolga-Don-Kanal betraf. Am 4. September des gleichen Jahres ordnete er selbst die Bereitstellung von 33 Tonnen Kupfer für die Errichtung dieses imposanten Monuments an. Ein jeder, der Stalingrad besucht hat, muss die riesige Statue gesehen haben, die dort gebaut wurde, und zwar an einer Stelle, die kaum besucht wird. Zu einer Zeit, da die Bewohner dieser Gegend seit Kriegsende noch immer in Hütten lebten, wurden Unsummen für den Bau dieses Denkmals ausgegeben. Überlegen Sie selbst, ob Stalin recht hatte, wenn er in seiner Biografie schrieb, er habe niemals zugelassen, dass seine Arbeit auch nur durch den leisesten Schatten von Eitelkeit, Hochmut oder Eigenlob beeinträchtigt wurde. Ich komme wahrscheinlich nicht mit der Wahrheit in Konflikt, wenn ich sage, dass 99% der hier Anwesenden vor 1924 wenig von Stalin gehört oder gewusst haben, während Lenin dagegen allen bekannt war. Er war der gesamten Partei, der gesamten Nation, den Kindern wie den Greisen bekannt. All dieses muss gründlich revidiert werden, damit die Geschichte, die Literatur und die bildende Kunst die Rolle Lenins, die großen Leistungen unserer kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes, des schöpferischen Volkes im richtigen Lichte würdigen. Stalin schloss sich vom Volk ab und ging nie irgendwo hin. Das war so jahrzehntelang. Zum letzten Mal besuchte er im Januar 1928 eine Stadt, als er wegen der Getreideerfassung eine Sibirienreise unternahm. Woher konnte er also wissen, wie es im Lande aussah? Als er einmal in einer Diskussion darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Lage auf dem Lande schwierig und dass es besonders schlecht um die Viehzucht und Fleischproduktion bestellt sei, wurde eine Kommission gebildet, um mit der Abfassung eines Beschlusses über Wege zur Weiterentwicklung der Viehzucht auf den Kolchosen und Sowchosen beauftragt. Wir machten einen entsprechenden Entwurf. Natürlich berücksichtigten unsere damaligen Vorschläge noch nicht alle Möglichkeiten, aber wir zeigten Mittel und Wege, um die Viehzucht auf den Kolchosen und Sowchosen zu verbessern. Manche Genossen mögen uns fragen, wo waren die Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees? Warum setzten sie sich nicht rechtzeitig gegen den Persönlichkeitskult zur Wehr? Und warum tut man es erst jetzt? Zunächst müssen wir bedenken, dass die Mitglieder des Politbüros diese Dinge zu verschiedenen Zeiten verschieden beurteilten. Anfangs unterstützten viele von ihnen Stalin tatkräftig, weil er einer der stärksten Marxisten war und mit seiner Logik, seiner Festigkeit und seinem Willen die Kader- und Parteiarbeit erheblich beeinflusste. Wer versuchte, sich gegen grundlose Verdächtigungen und Anschuldigungen zur Wehr zu setzen, fiel den Repressalien zum Opfer. Ein typisches Beispiel hierfür bietet der Sturz des Genossen Postischew. Stalin brachte in einer seiner Reden seine Unzufriedenheit mit Postischew zum Ausdruck und fragte ihn, was sind Sie eigentlich? Postischew antwortete unmissverständlich, ich bin Bolschewik, Genosse Stalin, ein Bolschewik. Diese Entgegnung wurde zunächst als Respektlosigkeit gegenüber Stalin angesehen. Später machte man daraus einen Schädlingsakt, der dann Postischews Beseitigung und grundlose Anprangerung als Volksfeind zur Folge hatte. In der damaligen Situation habe ich oft mit Bulganin gesprochen. Als wir einmal zu zweit im Auto fuhren, sagte er, es kann passieren, dass jemand einer Einladung Stalins als Freund Folge leistet. Und wenn er dann mit Stalin zusammensitzt, weiß er nicht, ob er anschließend nach Hause oder ins Gefängnis geschickt wird. Eines der ältesten Mitglieder unserer Partei überhaupt, Kliment Woroschilow, befand sich in einer nachgerade unmöglichen Situation. Jahren hindurch hat man ihm praktisch das Recht auf Teilnahme an den Sitzungen des Politbüros vorenthalten. Stalin untersagte ihm die Teilnahme an den Tagungen des Politbüros und verwehrte ihm die Einsicht in die Unterlagen. Wenn das Politbüro tagte und Genosse Woroschilow davon erfuhr, rief er jedes Mal an und fragte, ob ihm die Teilnahme gestattet sei. Manchmal gab Stalin die Erlaubnis, brachte jedoch stets sein Missfallen zum Ausdruck. Infolge seines übergroßen Argwohns spielte Stalin auch mit dem absurden und lächerlichen Verdacht, Woroschilow sei ein englischer Agent. Sie hörten richtig, ein englischer Agent. Um seine Gespräche zu überwachen, wurde eine Abhöranlage in seine Wohnung eingebaut. Stalin schloss auch noch ein anderes Mitglied durch seine eigenmächtige Entscheidung von der Mitarbeit im Politbüro aus. Andrei Andrejewitsch Andrejew. Das war einer der hemmungslosesten Willkürakte. Lassen Sie mich nun auf die erste Sitzung des Zentralkomitees nach dem 19. Parteikongress eingehen, als Stalin im Rahmen einer Charakterisierung von Molotow und Mikojan andeutete, diese alten Parteiarbeiter hätten sich irgendwelcher natürlich frei erfundener Verfehlungen schuldig gemacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Genossen Molotow und Mikojan auf diesem Parteikongress hier keine Reden mehr halten könnten, wenn Stalin noch einige weitere Monate länger am Ruder geblieben wäre. Offensichtlich beabsichtigte Stalin, sich der alten Politbüromitglieder zu entledigen. Er hat oft erklärt, dass die Mitglieder des Politbüros durch neue ersetzt werden sollten. Als er nach dem 19. Parteikongress den Vorschlag machte, 25 Mitglieder für das ZK-Präsidium auszuwählen, zielte dies auf die Beseitigung alter Politbüromitglieder und ihre Ersetzung durch weniger erfahrene Personen ab, die seinen Ruhm auf jede Weise verbreiten sollten. Es ist anzunehmen, dass er damit zugleich auf die spätere Vernichtung der alten Mitglieder des Politbüros hinarbeitete, um sämtliche von ihm begangenen schändlichen Handlungen zu kaschieren, jene Handlungen, mit denen wir uns heute befassen. Wir sollten die Frage des Persönlichkeitskults mit größtem Ernst prüfen. Wir dürfen diese Angelegenheit nicht aus den Reihen der Partei hinaus, insbesondere nicht in die Presse dringen lassen. Aus diesem Grunde behandeln wir sie hier auf einer geschlossenen Sitzung des Parteikongresses. Wir müssen die Grenzen kennen. Wir dürfen dem Feind keine Munition liefern. Wir dürfen unsere schmutzige Wäsche nicht vor seinen Augen waschen. Ich denke, die Delegierten des Parteikongresses werden alle diese Vorschläge verstehen und richtig beurteilen.
Wir verlasen Ausschnitte aus der Rede von Nikita Chruschtschow in der Geheimsitzung des Moskauer Parteitages. Mit dieser Sendung beenden wir unsere Auszüge aus der Rede von Nikita Chruschtschow auf dem 20. Parteitag.
Chruschtschows Geheimrede bekommt später den Titel Über den Personenkult und seine Folgen. Obwohl die Rede im Ausland längst bekannt ist, bestätigt die sowjetische Führung ihre Existenz erst 1989 und veröffentlicht sie dann auch.
Archivradio.